Moin, moin zu Lebenslange 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Vorbericht hier, erstes Spiel der Rückrunde, Hannover gegen Werder. Das ist sicherlich das Hauptthema und unser Hauptaugenmerk. Aber ich muss natürlich hier auch nochmal sagen, Scoop, wir sind da hier in der zweiten Liga, in der besten zweiten Liga aller Zeiten. Da purzeln die Ergebnisse ja nur rein, die kann wirklich jeder jeden schlagen. Wir haben jetzt hier schon Freitagabend, die ersten Spiele sind schon durch. Der Tabellenführer, er wankt, wie man so schön sagt. Eine Riesenklatsche, auswärts 3:0 verloren gegen Holstein Kiel. Und zeitgleich auch Fortuna Düsseldorf, die letzte Woche noch, glaube ich, gut gepunktet hatten. Jetzt weiß ich
Gegen
gerade
Pauli.
gegen
Gegen
Pauli.
Pauli 1:1.
Genau, und verlieren jetzt zu Hause gegen Sandhausen. Also ihr seht, was hier einfach los ist in der Liga. Zudem natürlich das Spektakel mittlerweile um Werder Bremen, den absoluten Top-Favoriten laut manchen Medien mittlerweile auf den Aufstieg. Da ist es sehr gut, dass unser Kapitän sagt, nicht viel labern, sondern erstmal ackern auf dem Platz. Also Scoop, es ist angerichtet. Gehen wir mal rein in die Woche, was alles so passiert ist. Und ja, dein erster Eindruck von den Freitagabendspielen. Krasse Ergebnisse, oder?
Ja, moin, lieber Sepp, moin, liebe User. Also, so doof es klingt, wir können morgen auch den Abstand auf den Tabellenführer verkürzen, Sonntag, Entschuldigung, den Abstand auf den Tabellenführer verkürzen. Da können wir nochmal 3 Punkte näher ranrücken und die Ergebnisse sprechen irgendwie für uns. Ja, sollten wir Sonntag das Ding in Hannover echt gewinnen, da kannst du ja echt noch am 18. Spieltag von einer vernünftigen Position sprechen. Ich weiß nicht, wie Darmstadt spielen wird, wir wissen nicht, wie Schalke spielen wird. Schalke spielt aber gegen Hamburg, die nehmen sich gegenseitig schon mal die Punkte weg, ist auch schon mal gut. Also holst du einen Dreier in Hannover, sieht die Welt gar nicht so schlecht aus. Also wie wir beiden das gesagt haben am 5. Spieltag, wir steigen auf keinen Fall auf oder am 10. Spieltag, wenn wir das gesagt haben, sehe ich eigentlich immer noch so, aber der Abstand wird halt immer kürzer, ne? Und sogar der Spieler, jeder Spieler redet jetzt eigentlich schon vom Aufstieg, egal was vom Interview, wird natürlich von der Presse natürlich gepusht, wird forciert. Was ist denn jetzt mit dem Aufstieg? Was ist denn jetzt mit dem Aufstieg? Aber da positiv, dass jeder Spieler jetzt sagt, ja, das wollen wir natürlich. Wir wollen ja nicht um die goldene Ananas spielen, sondern wir wollen aufsteigen. Und das ist natürlich ein guter Eindruck. Und holen wir Sonntag die 3 Punkte in Hannover, Sepp, sind wir, glaube ich, voll dick im Geschäft. Dann kann man echt nochmal richtig, richtig angreifen. Und Pauli ist uns jetzt entgegengekommen. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, gegen wen Darmstadt spielt. Dahinter Schalke und Hamburg nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. Ich habe es gerade schon gesagt. Holst du einen Dreier? Ich glaube, dann geht's los im Jahr 2022 bei unserem Podcast. Dann gibt es nur ein Thema. Das Thema Aufstieg in die erste Bundesliga.
Ja, also du sagst schon mal ganz spannend, vielleicht noch als Ergänzung, weil ich das gerade nachschlagen kann. Auch sehr interessant, Regensburg spielt gegen Darmstadt. Also
Ja, guck mal. Ja,
auch am
ja.
Sonntag, also ein sehr interessantes Match. Hamburg gegen Schalke hast du ja schon angesprochen. Paderborn spielt gegen Heidenheim. Also das ist sozusagen im Endeffekt das große Treffen hier von mehreren Mannschaften, die so in diesen ersten acht, neun
Genau.
Positionen sind. Ich nehme jetzt mal Nürnberg raus, die spielen gegen Aue. Das könnte für die Nürnberger ganz gut sein, punktemäßig. Warten wir mal ab. Sind wir jetzt natürlich noch sehr, sehr früh dran. Lass uns noch mal zu Beginn, bevor wir zu dem spannenden Teil, ich weiß, ihr wartet immer drauf, aber wir wollen euch ja trotzdem immer noch informieren, was so los war die Woche über. Und da will ich dann mal mit einem schwierigen Thema anfangen, zumindest für den Kader am Sonntag. Und zwar ist das Thema mit Mitchell Weiser, weil in den Hotels in Niedersachsen halt 2G-Pflicht ist. Und wie ihr ja mal mitbekommen habt, sobald irgendwas Corona-mäßiges passiert, ist er schnell in Quarantäne, also irgendwie so ein Art Stand-by-Profi. Er ist dann erstmal ein paar Tage weg, kommt dann zwar relativ schnell wieder. Aber hier ist sogar ein organisatorisches Problem, weil er nicht mit ins Hotel kann vor dem Spiel und spricht, er kann eh nicht bei der Mannschaftsbesprechung dabei sein oder so. Das heißt, du hast zwar einen Spieler, der spielen könnte, aber natürlich irgendwo nicht integriert werden kann, was die Besprechung angeht, vernünftig. Und der wird jetzt auch nicht draußen vor der Tür da stehen. Das heißt, der fällt dann auch aus, was wirklich eine missliche Situation ist. Also da müssen wir mal auch, oder sollte der Verein gucken, wie man das insgesamt löst. Jetzt Hannover geht ja noch. Ich sag mal so nachreisen oder sowas. Aber wenn er jetzt dann noch nach Regensburg müsste oder sonst wohin, dann gut, in diesem Fall muss er jetzt dann nicht mehr, aber bei allen anderen Partien auswärts hast du ja gar nicht mehr die Möglichkeit, da hinterherzukommen. Also ein bisschen schwierig, das vielleicht als Auftakt. Dann will ich noch reingehen in verschiedene Interviews. Größeres natürlich mit dem Harlekin Marvin Dux, der auch dann nochmal darüber erzählt hat, wie er dazu gekommen ist. Hat dann mal eine kleine Torflaute und ein Kollege hat ihn so ein bisschen wieder aufgeheitert mit dem Harlekin. Das ist immer so die Kurzfassung. Aber auch zwei interessante Aspekte. Wir haben ihn ja auch schon als Chancentod bezeichnet oder auch schon andere. Und ist er für mich immer noch, macht zwar hier und da immer wieder mal ein Tor, aber könnte sicherlich noch 5 Tore mehr haben. Hat aber auch selber gesagt, dass er jetzt kein Robert Lewandowski ist, also auch keine so gute Quote erzielt. Und er hat sich damals vor, ich glaube, 2 Jahren war das oder 3 Jahren nicht getraut, in die Premier League zu wechseln. Beziehungsweise damals war noch Champions League, aber halt zum aussichtsreichen Kandidaten dann für den Premier League Aufstieg, weil er sich selbst fußballerisch nicht zugetraut hat. Kann man jetzt mal halten, wie man will. Entweder zu wenig Ehrgeiz oder weiß, was er kann und was er nicht kann. Sind aber natürlich immer so schöne Randinformationen für euch. Und damit will ich jetzt quasi den Ball einmal wieder rüberspielen zum Scoop. Wir haben halt echt noch einige andere Themen auf der Liste, aber erstmal so dein Statement dazu, Scoop, gerade hier, was Marvin Dux angeht.
Ja, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, hat früher meine Mutter immer zu mir gesagt. Und das passt, glaube ich, bei Marvin Dux wie Arsch auf Eimer, auf jeden Fall. Er ist ein Chancentod, sieh ja wieder die Riesenchance letzte Woche, den er machen muss nach dem Hackentrick vom Bittencourt in Regensburg. Die Riesenchance, ja. Tut mir leid, den muss er flach ins Eck schießen, den darf er auf keinen Fall übers Tor schießen, das geht gar nicht. Also war eine Riesenchance und wir haben schon oft genug erlebt, du hast es ja gerade auch angesprochen, dass er die Chance, er ist gute Scorerpunkt, hat auch schon einige Tore geschossen, ich glaube 6 oder 7, ne? Aber ja. Was der noch liegen lässt, das macht ihn halt für so einen Top-Stürmer aus, ne? Also da muss er mehr treffen. Und finde ich aber gut, dass er es zugegeben hat und auch gut, dass er das mit Norwich angesprochen hat, finde ich auch gut, muss er ja nicht von alleine erzählen, sage ich jetzt mal so, ne? Das hat ihn ja keiner drauf gebracht, dass er davon ganz alleine erzählt und dann finde ich also gut, wie er darauf reagiert hat. Also er bleibt für mich auch ein Chancentod, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen.
Okay, dann vielleicht nochmal als Ergänzung dazu, wer halt ausfällt, ich sage jetzt mal, Mitchell Weiser fällt ja zum Beispiel jetzt nicht aus, sondern ist aber jetzt unwahrscheinlich, dass er in die erste Elf rutscht. Aber da wir das eher angeschnitten haben, das Thema bei Hannover ist es so, dass der Stürmer Lukas Hinterseher wegen Corona ausfallen wird. Das heißt, er kann nicht spielen. Den kennt man ja auch noch aus der ersten Liga mit einigen Aktionen. Und wenn wir jetzt weitergehen, also es sind wirklich viele Themen aufgekommen. Es gab wieder ein Transfermarkt-Update, wo der Kader, der Marktwert quasi bereinigt wurde und da haben auch Spieler wie Friedl, Assale, Romano Schmidt, jeweils glaube ich 1 Million war das verloren. Insgesamt der Kader ist halt auch geschrumpft vom Marktwert her, klar. Und ich glaube, Gewinner war jetzt dann nur sowas wie Niklas Schmidt oder auch
Niklas Schmidt?
Ja, ich glaube, der wurde noch ein bisschen etwas erhöht und Manuel Mbom meine ich.
Okay.
So, aber wir werden das auch noch verlinken, dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen, aber das sind auch dann so ein bisschen so zur Auf- und Abwertung, aber im Endeffekt für den Gesamtkader haben wir natürlich da klare Abwärtstendenzen einfach zu verzeichnen.
Aber immer noch größte Marktwert der Liga, ne? Nochmal festzuhalten, auch wenn wir bei einigen Spielern wieder ganz extrem nach unten gegangen sind, 1 Million finde ich extrem, wenn der Marktwert um 1 Million sinkt, aber trotzdem immer noch mit Abstand den größten Marktwert der zweiten Liga, ne?
Genau, wir sind ja immer noch mit knapp 39 Millionen. Ich glaube, die nächsten haben dann 35, müsste der HSV sein, vor Schalke mit 30, ganz grob so die Größenordnung. Ja, da sind wir auf jeden Fall noch dabei. Das ist aber jetzt erstmal nochmal so eine weitere Information für euch. Und dann geht es nochmal, jetzt gehe ich nochmal richtig tief rein in die Themen Transfermarkt. Der steht ja quasi kurz bevor. Und man merkt es der Presse an, die lancieren auch teilweise die Interviews doch sehr interessant. Interview mit Christian Fasnacht, wo ja auch ein Wechsel, da sollte er im Sommer mal durchaus kommen, von Young Boys Bern, wo der Interview, wie es aussieht und so weiter und wie er zufrieden war oder unzufrieden war, dass es nicht geklappt hat. Und hat dann nochmal, nachdem er sozusagen das allgemeine Blabla eines Fußballers kundgetan hat, auch nochmal so ein Hintertürchen aufgemacht, das auch natürlich Bundesliga oder zweite Bundesliga oder ein Verein wie Werder Bremen sehr interessant ist. Also vielleicht ist dieser Wechsel nicht ganz, ganz vom Tisch. Muss man mal schauen. Klare Aussage.
Entschuldigung, ich möchte mal zu der ersten Personalie sofort eingehen. Meinst du denn, so ein Spieler möchte in die zweite Liga wechseln? Wenn er ein Angebot aus der ersten Liga bekommt, wird er in die erste Liga gehen. Also ich zweifle immer noch daran, dass ein Spieler von Young Boys Bern, die auch Champions League spielen, ich weiß nicht, ob er Einsätze hat in der Champions League, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber dass so einer dann in die zweite Liga wechselt. Das ist nur meine persönliche Meinung dazu.
Gebe ich dir jetzt erstmal übergeordnet recht, aber manchmal ist es ja auch ein Sprungbrett, wo man vielleicht dann nochmal woanders hinkommen kann. Anthony Jung hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass er mit der Perspektive,
die
er zumindest hat, dann jetzt unbedingt zu uns dann will. Wäre jetzt vielleicht was anderes gewesen, wäre irgendwo in die erste Liga gewechselt, aber es sind ja einfach nur diese ganzen Konstellationen. Bleiben wir mal ganz kurz im Abwehrbereich, weil da sind dann noch ein paar interessante weiteren Informationen da. Klar, es wurde immer gesagt, die Aussage schon von Frank Baumann, auch von Clemens Fritz nochmal, der Kader ist soweit gut zusammengestellt, finanziell Spielräume gibt es jetzt nicht so wahnsinnig groß, dass man neue Sachen einkauft und man möchte nicht unbedingt welche abgeben, sei denn es gibt sozusagen unmoralische Angebote. Da war jetzt nochmal eine klare Aussage, dass man auch mit Veljkovic gern verlängern möchte, ligaunabhängig, dass man da in Gesprächen ist, also quasi zwei Vertragsmodelle anbietet. Warum macht man auch das? Wir haben einmal Toprak, dessen Vertrag ja ausläuft, wie wir jetzt seit ein paar Wochen wissen. Da kann ich mir gut vorstellen, auch von der Gehaltsstruktur, dass er eher nicht in die Verlängerung geht oder nur mit riesigen Abschlägen. Weiß man ja auch gar nicht, ob er das will oder ob vielleicht irgendwo anders noch eine Möglichkeit gibt, vom Alter her noch ein bisschen mehr Euros zu verdienen. Und dazu kommt halt noch die Thematik. Marco Friedl wurde jetzt auch nochmal, ich glaube, jetzt am Freitag oder Donnerstag interviewt bei der Bild, auch gerade was die Reaktion angeht, der Werder-Fans nach dem Heckmeck mit Union Berlin, dass er sich sozusagen da Fehler gemacht hat und das aber gut findet, dass er nicht ausgepfiffen wurde, ist aber ganz zeitgleich ein ganz, ganz, ganz heißer Kandidat für einen Wechsel, ja, nach unserer Information. Es ist noch nicht klar, welcher Bundesligist es sein könnte. Natürlich können wir jetzt die Wolfsburger zum einen nehmen, weil da ist sozusagen die Nachbarschaft ja groß und die haben auch ein bisschen Probleme. Aber auch Gladbach ist wohl dran, weil die auch dringend was tun müssen. Und da wäre der Friedl sicherlich ein interessanter Kandidat. Und jetzt führe ich das noch ein bisschen weiter aus. Zeitgleich ist Tim Handwerker von Nürnberg bei uns auf der Liste. Soll wohl entweder im Winter oder im Sommer kommen als Linksverteidiger. Wenn wir es jetzt weiter durchspinnen, Friedl verkaufen zum Beispiel für ein gutes Geld, Handwerker für ein kleines Geld im Winter holen. Der könnte linker Außenverteidiger spielen. Anthony Jung könnte von der rein linken Außenverteidigerposition vielleicht weiter reinrücken in diese Dreierkette, die wir aktuell spielen, was er ja auch durchaus gerne macht. Das so ein bisschen so ergänzen. Das heißt, ihr merkt schon, es könnte sich was tun. Ob das jetzt immer aufgeht, weiß man nicht. Aber da ist eine Menge los. Gerüchtemäßig soll auch noch Woltemade und Park jeweils an Drittligisten verliehen werden. Also wir haben hier richtig was zu tun. So, wie siehst du das, Skup? Jetzt so die ersten Informationen, eigentlich ja noch vor der Transferphase, aber nicht uninteressant, was sich da so alles auftut gerade eben, oder?
Nicht uninteressant. Zur Personalie Friedl nehme ich mal sofort Stellung. Ja. Würde ich schade finden, weil ich habe das Interview in der Bild-Zeitung gelesen. Da hat er sich auch sehr zum Verein Werder Bremen bekannt, durch die Gründe, die er gerade genannt hat, dass er nicht ausgepfiffen wurde und dass auch in der Mannschaft immer trotzdem weiter gut angesehen war und er nie böses Blut von irgendwo herbekommen hat. Er macht zurzeit auch richtig, er performt zurzeit auch richtig gut, finde ich, macht richtig gute Spiele. Wenn wir den abgeben sollten, dann aber bitte nicht für 1 oder 2 Millionen, da müsste schon ein bisschen mehr bitte rausspringen. Und dann ein Handwerker, hört sich interessant an, seine Vita, hat bisher bei Nürnberg auch jedes Spiel gespielt. Okay, Notendurchschnitt von 3,5 ist jetzt nicht überragend, aber wenn er Stammspieler ist und alle 17 Spiele gespielt hat, muss es ja kein Blinder sein. Wenn wir für viel Geld Friedl abgeben und für kleines Geld Handwerker holen, könnte ich damit erstmal leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Da mein Lieblingsspieler Anthony Jung ja auch noch, wenn als Linksfuß deine Hinterhand ist, auf jeden Fall, der macht seine Sache sowieso gut. Da bin ich fest von überzeugt, dass er das macht. Definitiv, ja, Toprak. Der Name ist gerade nochmal gefallen, unser Kapitän, der, glaube ich, der Großverdiener bei uns in der Mannschaft ist. Ich denke, wenn du in der zweiten Liga bleiben wirst, wird er definitiv den Verein verlassen, schon alleine wegen finanziellen Gründen, dass der Verein Werder Bremen nicht mehr dieses Gehalt zahlen kann. Gehe ich ganz, ganz fest von aus. Der wird dann auch weg sein. Geht dann auch noch ein Veljkovic, was ein sehr, sehr solider Abwehrspieler ist. Über den wird ja fast nie gemeckert. muss man ganz ehrlich sagen. Er macht immer solide Spiele, immer so Notendurchschnitt auch von 3 geht, was solide ist. Macht keine großartigen Fehler zu den Gegentoren. Der Passgenauigkeit bei dem ist das, glaube ich, auch richtig gut. Immer über 80% habe ich, meine ich, mal gelesen. Super Diagonalbälle spielt er zum Beispiel auch immer. Okay, wir reden gerade von der stärksten Abwehr. Also wenn die 3 Leute uns aber verlassen sollten, dann ist da erstmal ein Loch, definitiv. Aber im Winter wird, glaube ich, wenn überhaupt, nur einer von denen gehen. Nicht alle 3, das kann Werder Bremen sich ja gar nicht leisten. Und wenn, dann tendiere ich eher, dass der Friedel gehen würde, ist meine persönliche Meinung.
Ja, genau. Also was man da so hört, ist, dass halt zumindest ein Interesse, das besteht. Ja. Aber wie gesagt, wir haben ja auch viel Interesse gehabt. Das ist ja so im Fußball immer so. Die Schlagzeile ist erstmal draußen, was dabei rumkommt. Da gibt es ja viele Konstellationen und die ganzen Transfergeschehen müssen ineinander eingreifen, wie man ja auch so schon weiß. Wenn man einen abgibt, muss man wieder einen bekommen. Das heißt, man muss erstmal gucken, wen brauche ich, wen kann ich ansprechen, gibt mir der andere Verein den anderen Spieler auch und so weiter. Also irgendwo ist es ja immer so eine Art Ausgleich und der andere Verein will dann auch wieder jemanden haben. Genau. Also das will, dann geht ja quasi einmal rund. Von daher muss man einfach mal abwarten. Aber wir wollen euch natürlich diese Information nicht vorenthalten. Ist ja ganz wichtig, dass ihr up to date seid. Es ist wirklich diesmal meine Liste richtig groß, richtig viel. Das war auch nochmal eine Aussage, die ich, glaube ich, letztes Mal gar nicht gesagt hatte, dass Baumann auch noch nicht sicher ist, ob er überhaupt weitermachen will. Das Thema wurde auch nochmal thematisiert, auch im Aufsichtsrat habe ich jetzt nochmal gelesen. Es ist auch noch nicht vollständig so, dass man sich sicher ist, ob er weitermacht, also ob er der Richtige ist oder nicht. Ich sage jetzt mal, das ist ein bisschen so in Klammern zu bringen, weil ich glaube nicht, dass sie wirkliche Alternativen haben. Teilweise sind die mehr oder weniger durch Zufall so ein bisschen in den Aufsichtsrat gekommen, haben auch keine sportliche Expertise. Von daher mal die Frage, ob Werder Bremen überhaupt vorbereitet ist, falls Baumann nicht weitermachen würde. Vielleicht sagt er das auch einfach, um ein bisschen so hofiert zu werden. Also das kommt auch im Januar. Die Alternative Fritz halte ich dann für eine Katastrophe, dass man da einfach so weitermacht in diesem ganzen, in der ganzen Gemengelage. Aber lassen wir das jetzt nochmal ein bisschen außen vor. Sonst wird es hier wieder zu lange. Aber mir brennt es auf der Zunge, ich merke es schon.
Ja, mir brennt auf der Zunge, dich zu fragen, wärst du dann bereit, den Job zu übernehmen? Das meine ich damit, das brennt mir auf der Zunge. Wärst du bereit, diesen Job von Frank Baumann zu übernehmen?
Ich persönlich?
Ja.
Wir beide zusammen sind ja eh bereit, diesen Job zu übernehmen.
Okay, das wollte ich
hören. Das haben wir doch oft genug gesagt, oder?
Das wollte ich hören, Sepp. Genau das wollte ich hören. Du weißt
doch, was ich meine, wenn der Trainer einmal ein Spiel nicht gewinnt, die stecken wir sofort an die Seitenlinie. Ja, dass da mal ein richtiges AB-Männchen rumläuft.
Ja, natürlich.
Ja, also das ist gar keine Frage. Also die alte Aussage gilt doch von, wenn die anrufen, komme ich zu Fuß dahin.
Ja, ich auch.
Also ist dann zwar Sommer, aber solange was anderes machen. Sehr interessant auch nochmal ein Interview von einem Fußballfinanzexperten, auch über die Marke Werder Bremen, auch die Möglichkeiten, das Potenzial, was da ist oder auch nicht da ist. Verlinken wir auch, werden wir, denke ich mal, auf unseren großen Talk mit dem Torben auch vielleicht eher eingehen. Das sprengt mir jetzt sonst den Rahmen. Und was ich sonst noch habe als Themen ist, ich hatte Ulmar Topak schon mal angesprochen, der einmal Shehrudia gelobt hat, quasi als jüngster Spieler, aber auch gesagt hat, er muss natürlich jetzt erstmal Kirche im Dorf lassen, muss weiter arbeiten, kriegt im Training halt auch den nötigen Druck. Und vor allen Dingen, wichtigste Aussage vom Träumen, ist noch keiner aufgestiegen, also muss hier weiter Fußball arbeiten. Irgendwo sind jetzt so zum Jahresende viele Interviews dabei. Bittencourt auch ein Interview im Kicker, wo er gesagt hat, dass er natürlich eher zentral spielt als jetzt auf diesen Außenpositionen. Ihr merkt, wahnsinnig viele Informationen. Verlinken wir euch alles. Wir können das nicht immer alles 1:1 wiedergeben, weil sonst haben wir die Zeit wirklich komplett immer gerissen. Möchte jetzt schon mal noch mal ein paar positive Nachrichten sagen. Es kehren einige Spieler wieder zurück in den Kader mit Rapp, Dingchi und Niklas Schmidt. Also das heißt, die Alternativen sind auf jeden Fall etwas größer beim Trainer. Und das wäre eigentlich so mein erster Aufschlag, wo ich sagen könnte, lass uns doch jetzt einfach mal den Wechsel zu deinem Zettel rüber machen.
Sauber.
Denn ich bin sehr interessiert, was er denn weiterhin zu sagen hat, der Zettel. Auch, ich glaube, beim ersten Spiel hatten wir den noch gar nicht, oder?
Also ich meine, wir hätten es schon beim ersten Spiel gehabt, deshalb bereite ich die User schon mal vor, dass natürlich der Zettel nicht mehr ganz so viele Informationen hat wie in der Hinrunde, weil die interessanten Spieler der gegnerischen Mannschaft werde ich zum Beispiel nicht mehr aufzählen, definitiv, weil das weiß ja jeder. Deshalb, ich werde mehr auf die Aktualität dann eingehen und natürlich noch weiter die letzten 5 Spiele, die Statistik, die ist ja eingebrannt, die muss ich ja raushauen, definitiv. So, aktuell ist also unser Gegner vom Sonntag Tabellen 14. Hannover 96. 5 Spiele gewonnen, 5 Spiele unentschieden, 7 Spiele verloren. Wir haben insgesamt 83 Spiele gegen Hannover bestritten. Davon haben wir 196 Tore geschossen und 105 Tore bekommen. 47 Siege, 20 Unentschieden und 16 Niederlagen. Ja, letztes Spiel, natürlich Hinrundenspiel. Sepp, ganz einfache Frage, wer hat für Hannover das Tor geschossen?
Ja, Duxch natürlich. Ja,
natürlich, Marvin Duxch. Wir sind 1-0 in Führung gegangen durch ein Eigentor von Hannover. Und Marvin Duxch hat dann in der 75. Minute den Ausgleich geschossen. Ich meine, wenn ich mich richtig daran erinnere, Sepp, war es auch ein gerechtes Unentschieden, weil Hannover, glaube ich, auch noch kurz vor Schluss zwei Riesenchancen hatte. Ich glaube, da war nämlich sogar eine Riesenchance von Duxch dabei, die er verballert hat. So schließt sich der Kreis, da ist wieder der Chancentor Duxch. Den muss er auf jeden Fall machen. Das spielen wir 1-1. Ja, dann die letzten 5 Spiele. Wie gesagt, meine Lieblingsstatistik hat Werder 10 Punkte geholt, 11-6 Tore. Und Hannover hat 8 Punkte geholt, 4-6 Tore. Aber wie gesagt, aus den letzten beiden Spielen haben sie jeweils 6 Punkte geholt. Werder mit dem neuen Trainer Ole Werner. Und natürlich muss ich jetzt noch auf den Trainer, Interimstrainer von Hannover zu sprechen kommen. Soll sich wohl nach dem Spiel entscheiden, ob er auch Cheftrainer wird. Es handelt sich um Christoph Dabrowski. Wir als Werder-Fans müssen den ja als Held sehen. Er hat uns 99 vom Abstieg gerettet, als Thomas Schaaf uns übernommen hat und wir gegen Schalke unter der Woche das 1-0 gewonnen haben. Machte das entscheidende Kopfballtor gegen Oliver Reck damals. Also hat er uns sozusagen gerettet. Wird dann nachher noch Pokalsieger mit dem SV Werder Bremen beim legendären Spiel gegen Bayern, die mittwochs Champions League in der letzten Minute gegen Manchester United verloren haben. Aber wir dann auch noch im Pokal nach Elfmeterschießen gegen die gewinnen, wo der Effenberg eigentlich den Elfmeter nur verwandeln muss und er schießt über das Tor und Frank Rost schießt dann den entscheidenden Elfmeter rein und hält den entscheidenden vom Lothar Matthäus, so sind wir Pokalsieger geworden, also richtig, richtig geile Zeit, das hat Dabrowski alles mitgemacht. Ich könnte über die Zeit ja noch stundenlang reden, aber leider ist das die Vergangenheit, leider ist das 22 Jahre her. Ja, und zu seiner Karriere als Trainer, er war bisher Trainer nur in Hannover, von der U17 bis U19, U23, Co-Trainer. Und jetzt ist er halt Interimstrainer für 2 Spiele gewesen. Aber die gehen, ich habe mir das auch mal ein bisschen gelesen, ich habe mir mal die Bild in Hannover zu Gemüte geführt. Da steht auch drin, dass sie fest damit rechnen, dass er der Chefcoach wird, auch wenn sie jetzt gegen uns am Sonntag verlieren sollten. Weil er macht doch da voll gute Arbeit. Der Martin Kind steht wohl auch hinter ihm, der da sozusagen der Alleinherrscher ist in Hannover, sage ich jetzt mal so. Und die gehen alle davon aus, dass der Dabrowski Trainer werden wird bei Hannover. Das war also bisschen weniger Informationen, aber die Aktualität war für mich da wichtig und das habe ich meiner Meinung nach alles gut rübergebracht.
Ja, da ist ja auch noch ein interessantes Personal hier, meiner, der auch zu, eigentlich schon zugesagt hatte, bei uns wechseln sollte. Ich glaube, damals für 2 Millionen, da doch noch einen Rückzieher gemacht hat. Nachher kam das Thema mit Duxch. Ist ja auch mittlerweile in guter Form, hat auch wieder getroffen. Der war nämlich dann meines Erachtens noch ein bisschen verletzt, irgendwie ein paar Wochen am Anfang. Also auch sehr interessant und ich meine, wir sollten uns das wieder einfach machen und sagen, es spielen quasi dieselbe Startelf wie davor, wahrscheinlich schon, oder? Also wir haben ja nicht so wahnsinnig viele Alternativen. Ich habe jetzt da zwar über Weiser gesprochen, der fällt ja für mich jetzt schon erstmal aus als Startelf-Kandidat. Die 3 Rückkehrer, Niklas Schmidt kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, Rapp glaube ich auch nicht, Dingschi auch erstmal nicht. Also ich meine, der würde einfach mit derselben Elf spielen wie zuvor.
Ich hau jetzt mal einen berühmten Trainersatz raus, never change a winning team. Ne? Warum sollte da was ändern? Deswegen, ich wüsste jetzt keinen Grund, es ist keiner verletzt, die sind alle fit, haben wir ja heute noch gelesen. Natürlich kann jetzt, heute ist Freitag, bis Sonntag kann da natürlich was noch passieren, dass sich jemand verletzt oder so. Aber wenn das alle topfit sind, warum sollte, ich weiß keinen Grund, warum er das ändern sollte.
Die haben das also ich meine, Mai ist noch Covid sozusagen betroffen, kann auch nicht reinkommen. Das Einzige wäre jetzt natürlich Assalé, aber da wisst ihr ja, dass es auch nicht passiert. Und ja, ich denke.
Nein, aber jetzt lass uns doch mal mit dem Trainer versetzen. Warum sollte er was ändern, Sepp? Aus welchem Grund?
Nein, wird er auch nicht. Hat er auch schon sich klar geäußert auf den Pressekonferenzen, dass er da ein Faible dafür hat, halt auch so mal einen Stamm zu haben. Ich hätte jetzt mal gesagt, 8, 9 Spieler.
Genau.
Und gerade jetzt in so einer Phase der Unsicherheit, ist das zweimal gewonnen. Ja, was soll's, also wenn du vorher jetzt nicht hin und her tauscht, jetzt innerhalb dieser 2 Spiele, warum sollst du jetzt nach 2 Siegen machen, wenn du gerade jetzt angekommen bist, vorher eine etwas kuriose Situation hattest bei der Mannschaft? Ja, gibt jetzt keinen Grund, also außer Verletzung und Sperren. Sperren sind gerade eben nicht aktuell.
Genau.
Sperre rot, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, für Dux. Der hat, glaube ich, 4 gelbe Karten. Aber das wäre ja dann eine Zukunftsmusik. Aber das Ding ist sicherlich nicht durch, oder? Wenn wir dann mal neben der Aufstellung zum Tipp kommen. Du darfst ja sowieso nicht für Werder tippen, ist ja klar, weil die Euphorie sonst zu groß ist, wenn die Presse schon ausflippt. Aber in Hannover, da sind jetzt ja 5.000 Zuschauer zugelassen. Ja, ich glaube, es wird noch ganz angenehmes Wetter, so 8 Grad. Also gutes Fußballerwetter. Aber da musst du schon eine gute Leistung bringen, auf jeden Fall.
Definitiv.
Und mindestens so eine Leistung wie gegen Regensburg, sage ich jetzt mal, so vom Kaliber her. Da musst du schon alles reinhauen.
Wir haben auch einen Hype mit Christoph Dabrowski, nochmal 2 Spiele, beide gewonnen und so weiter. Die werden auch Selbstvertrauen haben. Wie gesagt, Dabrowski, ein ex-Bremer Spieler, der wird auch eine richtig geile Ansprache haben, meiner Meinung nach, dass die mit Schaum vom Mund rausrennen. Du musst cool bleiben als Werder Bremen. Ne? Du darfst jetzt nicht überpacen, du musst richtig cool bleiben in dem Spiel. Du musst zeigen, dass du der bessere Gegner bist. Du musst die taktisch fertig machen, du musst die spielerisch fertig machen und dann holst du da 3 Punkte. Und du musst natürlich an deine Leistungsgrenzen wieder gehen, logischerweise. Sonst holst du da definitiv keine 3 Punkte. Aber du musst schlauer, meiner Meinung nach, musst du schlauer spielen, weil Hannover wird über einen Kampf kommen, definitiv. Die werden die Zweikämpfe annehmen, die wollen uns Mühe machen. Und du musst halt Sonntag intelligent Fußball spielen. Definitiv. Mir fällt jetzt gerade das 1-1 in Regensburg ein, wie schön das rausgespielt war. So musst du halt auch am Sonntag in Hannover spielen. Ja, zu meinem Tipp, wie gesagt, ich darf ja nicht für Werder tippen, ich tippe ein 2-2. Und, aber irgendwie habe ich auch, mein Magen und Kopf sagt mir irgendwie, wir hatten schon oft die Situation, erinnere dich, 3-0 gegen Heidenheim, dann ein Scheißspiel und so weiter und so fort. Und jetzt ist gerade der Hype mit dem ganzen Aufstieg und so weiter. Sepp, wir kennen unseren Verein am besten, grün-weißes Blut. Was wäre, eigentlich ist doch eine besondere Niederlage für den Verein Werder Bremen, wäre das doch was ganz Normales, wenn wir Sonntag verlieren würden. Das musst du doch zugeben, oder nicht?
Für den Verein Werder Bremen schon, ja. Ja, für die Mannschaft weiß man nicht, vielleicht ist dann noch mehr drin, als man denkt. Aber es gelten andernfalls für Werder Bremen seit Jahren die Regeln, wie auch zum Beispiel vor dem Schalke-Spiel, dass es ja klar war, dass Terodde trifft.
Ja.
Das ist ja so. Ich weiß noch, zu Bundesliga-Zeiten irgendwie war auch Stürmer oder so, oder Torwart hat seit 10 Spielen nicht zu 0 gespielt, dann gewinnen die halt 2-0 gegen uns. All solche Themen kommen normalerweise immer auf. Und ich gebe dir recht, das wäre schon jetzt verwunderlich, obwohl man ja auch sagen muss, es ist ja auch traurig, wenn jetzt 3 Siege am Stück schon verwunderlich sind, weil wenn man Ambitionen hat, ja, sollte es halt in eine andere Richtung gehen. Und die brauchst du ja auch einfach, um weiter dabei zu sein. Es ist jetzt insgesamt ein extrem spannender Spieltag, auch wegen dieser vielen Duelle der Mannschaften, die irgendwo so zusammenhängen. Das war mir jetzt vorher auch gar nicht so extrem bewusst. Und dadurch, dass jetzt auch die Pauli aus nochmal Punkte gelassen hat, auch nicht uninteressant. Also wir blicken hier auf ein schönes Wochenende, falls wir gewinnen, auf ein blödes, falls wir verlieren. Aber so ist es im Fußball, es ist ein reiner Ergebnissport. Bei 2 Siegen ist man wieder ein bisschen besser drauf, bei 2 Niederlagen wieder ein bisschen schlechter. Das ist sozusagen als Fan das Thema. Man muss aber sagen, dass man spielerisch definitiv schon wieder vernünftige Spielzüge gesehen hat. Völlig mal ergebnisneutral. Man hat zumindest das Gefühl, wir haben uns ja letztes Mal darüber unterhalten, was sehr agulastig ist, aber dass etwas mehr Fußball auf jeden Fall gespielt wird. Bei Anfang hatte man nie das Gefühl, dass die irgendwie einen Fußballstil haben. Hätte sich vielleicht noch ergeben, weiß ich jetzt nicht. Aber so, sie spielen halt einen relativ einfachen, aber recht klaren Ball, finde ich.
Aber nochmal zur Tabellensituation. Ich habe irgendwo gelesen, Sepp, wenn es ganz günstig läuft, es läuft alles für uns, können wir sogar auf Platz 4 überwintern. Ich weiß jetzt nicht die Konstellation, ich habe es aber gelesen definitiv. Wir können auf Platz 4 überwintern, was natürlich nach dieser Hinserie ein super geiles Ding wäre, sage ich jetzt mal so. Du spielst echt so viele Spiele scheiße und du überwinterst auf Platz 4. Das wäre natürlich ein Traum, sage ich jetzt mal so. Aber wir haben es gerade schon mal so ein bisschen angesprochen. Jetzt haue ich es nochmal richtig raus. Der Hype ist da, es wird über Aufstieg geredet, die Spieler wollen aufsteigen, man rechnet jetzt auch mit einem Sieg und man hat einen neuen Trainer und so. Und das ist, das will ich nochmal aufarbeiten, das ist wieder typisch Werder Bremen, dass alles viel zu positiv ist und viel zu positiv. Und deshalb, ich spreche nicht weiter, du weißt, was ich sagen will. Deshalb kommt der Sonntag und wir werden es erleben. Natürlich wäre es riesengeil, nochmal Platz 4, wäre überragend, auf Platz 4 zu überwintern. Aber ich habe irgendwie Bauch- und Kopfgefühl, sagt mir, das ist wieder alles, das wäre alles viel zu positiv für Werder Bremen. So positiv kann Werder Bremen nicht in eine Winterpause gehen. Deshalb nochmal, Bremer Blut überall bei mir drin, grün-weißes Blut, aber ich glaube nicht, dass wir holen Sonntag maximal einen Punkt. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass ich nicht auf Siege wetten darf. Auch so würde ich sagen, maximal ist ein Punkt. Leider ist das so.
Genau, du hattest jetzt, muss ich nochmal festhalten, was hast du getippt? 2-2?
2-2, ja.
Okay, 2-2, ja. Aber ich bleibe dabei. Ich muss natürlich gucken, dass ich hier auch die Euphorie weiter anfache, weil das ja auch alle Leute hören und sehen wollen. Ich tippe ein klares 3-1 für Werder. Und zwar führen wir dann sogar 3-0 und die schießen nur ein Ehrentor. Auch wenn es mich ärgert, dass man da nicht zu 0 spielt oder wenig zu 0 spielt. Aber ich sag mal 3-1. Aber es wird ein hartes Stück Arbeit gegen Hannover, weil es oft einfach eine Momentumfrage ist. Wenn die Mannschaften ganz gut drauf sind, dann läuft es halt. Und wenn sie gerade so ein bisschen auf dem Abstiegsast sind, was jetzt die Punktezahl angeht, dann hat man manchmal auch wieder eine Chance. Wir sind aber, glaube ich, insgesamt auch stärker als die von dem Ganzen. Auch wenn das ja wieder so ein Nordderby ist. Und ich finde, bei so Derby-Geschichten ist es oft so, dass man auch in die Richtung Unentschieden geht. Aber ich bleibe bei einem klaren 3-1. Und in dem Sinne wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende, eine coole Zeit. Im Endeffekt ist es ja ein Adventsspieltag für uns, zum Beispiel als Werder Bremen. Übrigens nochmal ganz kurz, wir hatten leider beim letzten Heimspiel überhaupt keine Weihnachtstrikots. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht, wenn das jemand weiß, kann das mal sagen. Wir hatten immer schön früher die Weihnachtsbäume anstatt der Raute. Das war, fand ich, ein richtig geiles Trikot. Warum man das jetzt wieder einspart oder eingespart hat gegen Aue, keine Ahnung, ist jetzt schon ein bisschen was her. Wer da noch was weiß, gerne schreiben. Denkt daran, den Kanal zu liken. Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Ich gebe ab an den Scoop. Der hat wieder die letzten paar Worte für euch.
Genau.
Macht's gut.
Liebe User, drückt ganz fest die Traum. Platz 4 zur Winterpause, das wäre überragend. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, ein Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, das wir auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder grün-weiße Fahne overall, wir stehen zusammen, eins, green, white, Wonderwall. Viel haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green White Wonderwall. Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen.